Noch eine Premiere. Ich werde heute eine Predigt halten, die nicht von mir ist. Ja, ob das gut ist, werden wir noch sehen. Ich erkläre euch da auch was dazu. Martin und ich und meine Frau, genau, wir waren Anfang der Woche auf der Bundeskonferenz des BFP, wo die Leiter und Pastoren zusammenkommen. Und es gab am Anfang eine Auftaktpredigt von unserem Präses, also so dem Leiter unserer Bewegung, Johannes Justus. Und Johannes hat über dieses Thema gesprochen, die Gemeinde ein Auslaufmodell. Und als wir zurückgefahren sind, dachte ich mir, ich fand das so genial, dieses Bild, ihr werdet es hoffentlich, also falls ihr es nicht jetzt schon versteht, werdet ihr das nachher noch verstehen. Und als ich zu Hause war, kam eine E-Mail vom BFP, von unserem Präses, der gesagt hat, er würde sich wünschen, dass wir diese Predigt in unseren Gemeinden predigen. Und da habe ich mir gedacht, okay, mal gucken. Und dann habe ich mich dazu entschieden, das zu tun, heute Morgen. Und er hat uns das ganze Material zur Verfügung gestellt. Ich habe das dann noch ein bisschen überarbeitet. Nicht, weil ich meine, dass ich es besser kann als er, aber ich habe mir gedacht, es muss schon ein Stück weit auch mein eigenes sein. Und so schauen wir mal, wie das jetzt heute so wird. Es geht in diesem Thema um ein Bild, was Gott dem Propheten Hesekiel geschenkt hat. So, Hesekiel war einer der Juden, die von den Babyloniern ins Exil verschleppt wurden. Und dieser Hesekiel, der hat gar nicht selber in Jerusalem gelebt, sondern er hat in Babylon gelebt, in der Deportation, im Exil sozusagen. Und dort hatte er eine Vision. Ein Engel vermutlich hat ihn in dieser Vision mitgenommen nach Jerusalem und hat ihm dort einen neuen Tempel gezeigt. Und diese Vision dieses Tempels, die wollen wir uns heute kurz anschauen. Und wir werden uns dazu quasi nach Jerusalem begeben im Geiste und uns diesen Tempel mal anschauen. Und die Stelle, wo das steht, steht in Hesekiel 47, die Verse 1 bis 3. Dort wird ein bisschen was vom Tempel besprochen. Wenn ihr das jetzt nicht sofort versteht, wie das räumlich so ist, ich werde das versuchen, nachher noch ein bisschen klar zu machen, ist eigentlich auch nicht so wirklich bedeutsam, dass wir die Geografie des Tempels verstehen, aber ich lese es einfach mal kurz vor und dann werdet ihr das, denke ich, sehen. Okay. Dann führte er mich zum Eingang des Tempels zurück und ich sah, wie unter der Tempelschwelle Wasser hervorströmte und nach Osten floss, denn die vordere Seite des Tempels schaute nach Osten. Das Wasser floss unterhalb der rechten Seite des Tempels herab, südlich vom Altar. Und dann führte er mich durch das Nordtor hinaus und ließ mich außen herum zum äußeren Osttor gehen. Und ich sah das Wasser an der Südseite hervorrieseln. Der Mann ging nach Osten hinaus mit der Messschnur in der Hand, maß 1000 Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis an die Knöchel. Seltsamer Text, oder? Hätte ich mir vielleicht so nicht rausgesucht. Aber ein sehr interessanter Text. Und wir wollen den miteinander mal anschauen. Das Wasser fließt hier. Das Wasser fließt aus dem Tempel heraus, läuft am Altar vorbei und fließt nach Osten. Genau, dieses Wasser, von was da die Rede ist, dieser Fluss, den finden wir nicht nur an dieser Stelle in Hesekiel 47, sondern wir finden ihn auch in Zacharja 14, Vers 8 und in Joel 4, Vers 18. Könnt ihr zu Hause nachlesen, da ist von demselben Fluss quasi die Rede, der aus dem Tempel herausfließt. Und die erste Frage, die man sich da nun natürlich stellen kann, ist, was ist eigentlich dieses Wasser? Also ihr seht jetzt schon, die Kirche läuft aus. Also das ist das Auslaufmodell. So, die Kirche läuft aus. Aber was läuft da raus? Ja, ihr kennt jetzt ja schon, manche wissen schon, die mich ein bisschen länger kennen, jetzt kommt gleich mein Standardsatz, aber bevor ich diesen Satz sage, da können wir eigentlich jetzt mal ein bisschen spekulieren. So, das, was man da auch sehen kann, ist, dass, also Wasser ist Leben. Habt ihr vielleicht auch schon gehört, ist ein Standardsatz, ist auch in der Bibel, Wasser ist immer auch so ein Bild für Leben. Die Bibel hat für Quellwasser auch den Ausdruck lebendiges Wasser. Im Gegensatz zu, wir kennen das heute nicht mehr so, weil unser Wasser kommt aus der Leitung, aber in den Gegenden, wo man eben noch auf natürliche Wasserquellen angewiesen ist, da gibt es eben Brunnen, das ist eben Brunnenwasser, das ist stehendes Wasser und dann gibt es lebendiges Wasser, also Wasser, was fließt, Wasser, was aus einer Quelle kommt. Und jetzt könnt ihr euch ja überlegen, welches Wasser ihr lieber trinken würdet. Also ich hätte mich da relativ schnell entschieden. Lebendiges Wasser ist natürlich immer vorzuziehen. Das ist frisch, das ist kühl, das ist vermutlich auch bakteriell etwas günstiger für unseren Körper. Und dieses Wasser, das symbolisiert eben natürlich das Leben aus Gott. Und wenn wir von der Kirche, von der Gemeinde als Auslaufmodell sprechen, dann heißt es natürlich, dass wir dieses Leben von uns strömen lassen, dass wir das Leben irgendwo weitergeben und verteilen. Aber nun habt ihr auch schon von mir diesen Satz hoffentlich schon oft gehört und habt ihn inzwischen auch beherzigt. Wenn wir nicht wissen, was das bedeutet, dann heißt es, die Bibel legt sich selber aus, genau. Das heißt, wir gucken in der Bibel an den anderen Stellen, wo eben von diesem Wasser die Rede ist. Und eine dieser Stellen, die finden wir in Johannes 7. Da ist Jesus an einem Fest unterwegs, wo Wasser ausgegossen wird. Ist jetzt nicht so wichtig, dass wir das mit dem Fest verstehen, aber Jesus hat so einen ganz praktischen Anlass, wo Wasser ausgegossen wird. Und da sagt er Folgendes. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus vor die Menge hin und rief, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Inneren fließen, so wie die Schrift sagt. Er meinte damit den Heiligen Geist, den die erhalten sollten, die an ihn glauben würden. So, und ich denke, die erste Antwort, die kam, es ist der Heilige Geist, das steht hier ausdrücklich drin, er meinte damit den Heiligen Geist. Die andere Antwort, die wir vorher so aus dem Bauch raus vielleicht gegeben haben mit dem Leben, die steckt auch drin, wo Jesus sagt, wenn jemand Durst hat, der soll zu mir kommen und ich gebe ihm Wasser. Wisst ihr, dass es im Deutschen eine ganz seltsame, und es glaube nicht nur im Deutschen so, ich vermute, es ist, also in den Sprachen, die ich so kenne, ist es jedenfalls so, es gibt für hungrig gibt's ein Gegenteil, das heißt satt. Aber für durstig gibt's kein Gegenteil. Was bist du, wenn du nicht mehr durstig bist? Ja, man hat mal Sitt konstruiert, aber es hat sich zu Recht nicht durchgesetzt. Es gibt kein satt auf Durst, sondern es heißt nur, ich brauche immer wieder Wasser. Und für den Moment habe ich jetzt genug, aber ein paar Stunden später muss ich wieder trinken. Gut, das ist beim Essen eigentlich auch so, aber beim Trinken ist es irgendwie, wenn sprachlich bestimmte Dinge so grammatikalisch festgelegt sind, hat es, glaube ich, immer einen tieferen Hintergrund. Und diese Sattheit, die Jesus hier anspricht, wenn jemand Durst hat, der soll zu mir kommen, ich gebe ihm zu trinken. Aber das ist nicht damit getan, dass du einmal trinkst und dann ist gut, sondern du musst immer wieder trinken, immer wieder trinken. Und im Prinzip brauchst du diesen Jesus bei dir, diese Quelle des lebendigen Wassers und dann wirst du Leben haben. Das ist das, was Jesus hier sagt, du bekommst diese Sattheit, du bekommst das in deinem Leben nicht gestillt. So, wir kennen das heute, wir sehen das, es gibt eine ganze Industrie, die sich mit Erlebnissen irgendwelchen Events, die man buchen kann, irgendwie immer noch verrücktere Sachen, um unseren Lebenshunger und unseren Lebensdurst zu stillen. Und Jesus sagt, wenn du durstig bist, du wirst durstig bleiben, es sei denn, du kommst zur lebendigen Quelle. So, und deswegen bietet Jesus sich hier an als Quelle und er sagt, wenn du Durst hast, dann komm zu mir und er soll trinken und ich werde dich, ja, ich werde satt machen, kann man jetzt ja nicht sagen, aber ich werde diesen Durst stillen. So, und das ist das, was hinter diesem Bild steckt, was wir hier haben. So, die Gemeinde läuft aus. Super, oder? Heute in der Jugendsprache hat man das aufgenommen. Das heißt dann, heute läuft bei dir. Das ist jetzt schon wieder nicht mehr modern, aber ich habe das vor einiger Zeit von meinen Kindern gelernt und haben mir gedacht, das ist irgendwie seltsam. Aber so laufen wir aus. Läuft aus uns was raus? Jemand hat mal gesagt, Christen sind wie Zahnpastatuben. Wenn es Druck gibt, siehst du, was drin ist. So läufst du aus. Und wenn du ausläufst, was kommt da raus? Kommt da lebendiges Wasser raus? Oder kommt da ein trübes, was weiß ich was, raus? So, das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wo fließt das Wasser? Fließt das Wasser von uns? Fließt es von unserer Gemeinde? Und Jesus sagt, er bezieht es ja nicht nur auf die Gemeinde, sondern er sagt, aus seinem, also aus dem Einzelnen, aus seinem Inneren fließen diese Ströme. Fließen die Ströme bei dir, bei mir? Sind wir Menschen, die auslaufen, die was weitergeben? Mein Bruder, der hatte früher einen Spruch bei sich in der Studentenbude hängen, der hieß, lieber ein überfließender Eierbecher als ein halbvoller Eimer. Und ich fand den Spruch richtig gut. Das Wichtige ist nicht, wie groß dein Gefäß ist, das Wichtige ist, dass du überfließt. Dass die Menschen in deiner Umgebung was davon haben, dass du zu Jesus gehörst. Und deswegen geht es in dieser Predigt darum, ob wir Menschen sind, bei denen es läuft. Läuft bei dir? Wo fließt dieses Wasser? Wenn du Menschen triffst, die dich fragen, wo kann ich dieses lebendige Wasser finden? Wo kriege ich meinen Lebenshunger gestillt? Was sagst du dann? Da gibt es jetzt verschiedene gute Antworten. Du kannst sagen, ja, da gibt es eine Gemeinde in Buxtehude. Da habe ich gehört, da fließt das Wasser. Da kannst du mal hingehen und es gucken. Oder in Afrika oder Korea oder irgendwo. Oder vielleicht sagst du auch, ja, bei uns in der Gemeinde, da fließt das Wasser. Wenn du dahin gehst, da wird dein Durst gestillt. Und die beste Antwort finde ich, ist ja, ich bin ein Kind Gottes, ich laufe geradeaus. Ich kann dir dieses Wasser vermitteln. Ich kann dir weiterhelfen, damit du satt wirst, damit du diesen Lebensdurst gestillt bekommst. Und ich wünsche mir, dass wir solche Leute werden, die sagen, das Wasser fließt. Das Wasser fließt in meinem Leben, das Wasser fließt bei uns in der Gemeinde und das Wasser fließt immer weiter. Wir werden es nachher sehen, dass dieser Strom sich mit der Zeit auch noch ein bisschen verändert. Wenn die Menschen zu uns kommen, um das Leben zu suchen, werden sie fündig. Werden sie bei dir persönlich fündig? Werden sie bei uns in der Gemeinde fündig? Und das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Gemeinde darf niemals zufrieden sein. Gemeinde darf nie an den Punkt kommen, wo sie nicht mehr darüber nachdenkt, ob sie ihren Auftrag, den Gott ihr gegeben hat, eigentlich noch erfüllt. Wir hatten gestern Klausur von unserem Leitungsteam und ich danke allen, die dafür gebetet haben. Wir haben eine richtig gute Zeit gehabt und wir haben uns auch über diese Frage Gedanken gemacht. Wie können wir das schaffen, dass das Wasser von uns fließt? Wie können wir das schaffen, dass Menschen, die wir noch nicht kennen, aber die Durst haben nach Leben, dass die dieses Leben finden, auch bei uns. Die finden sie natürlich auch in anderen Gemeinden, aber wir haben unseren Auftrag, deswegen kümmern wir uns eben auch darum. Und jetzt möchte ich nochmal auf dieses Bild eingehen und möchte euch dieses Bild von diesem Tempel zeigen. Da hat jemand sich die Mühe gemacht, hat so ein Modell gemacht von diesem Tempel. Wenn du Hesekiel, das beginnt, glaube ich, in Kapitel 40, beginnt diese Vision, geht über mehrere Kapitel. Und da hat jemand ein ganz interessantes Video gemacht, wo er quasi Vers für Vers durch die Hesekiel-Vision durchgeht und das dann eben anhand dieses Modells zeigt auf YouTube. Also ich habe das einfach durch die Suchbegriffe Tempel und Hesekiel und sowas gefunden. Finde ich eine ganz interessante Geschichte, ist leider Englisch, aber und da habe ich auch dieses Bild rauskopiert. So, das hier ist der eigentliche Tempel, darum gibt es so Vorhöfe und verschiedene Seitengebäude. Und ihr seht hier auch die Himmelsrichtungen, also hier wäre Osten, Norden, Westen, Süden. Und so steht dieser Tempel oben auf diesem Tempelberg drauf. Wer schon in Jerusalem war, kennt die Location vielleicht. Und er weiß, wenn du an der Mauer stehst, an der Klagemauer, die heißt offiziell heißt die Westmauer, das heißt, es ist auf dieser Seite. Und der Tempel ist quasi nach Osten ausgerichtet. Das ist das, was der Prophet gesagt hat, der Eingang das Gesicht des Gebäudes sozusagen ist nach Osten. Und davor steht dieser Altar und nun kommt das Wasser quasi, läuft an der Südseite hier raus und läuft südlich des Altars vorbei. Südlich des Osttors raus und dann weiter nach Osten. Die Israel-Kenner unter uns, was liegt östlich des Tempelbergs? Weiß es zufällig irgendjemand? Keine Israel-Kenner, auch gut. Östlich des Tempelbergs liegt ein Tal, das Kidron-Tal. Und da würde das Wasser nun eben von diesem Tempelberg runterfließen. Und dann misst der Engel 1000 Ellen ab. Das sind ungefähr 450 Meter. Und nach 450 Metern macht er hier irgendwie einen Stopp und lässt den Propheten durch das Wasser durchgehen. Und jetzt hat unser lieber Präses Johannes Justus predigerische Freiheit genommen und hat gesagt, warum bleibt er da stehen? Wahrscheinlich gibt es da ein Hindernis. Und ich finde den Gedanken, den er daraus entwickelt, sehr interessant. Und deswegen möchte ich den gern mit euch teilen. Warum macht der Engel nach 1000 Ellen, nach 450 Metern Platz? Stopp. Offensichtlich gibt es da ein Hindernis. Und ich zeige euch jetzt mal einen Blick auf Jerusalem. Wir stehen hier auf dem sogenannten Scopusberg. Der liegt ungefähr 2 Kilometer nördlich von Jerusalem, so nordöstlich. Und wir blicken jetzt in Richtung Süden auf Jerusalem. Manche erkennen hier die Kuppel des Felsendoms. An der Stelle würde der Tempel stehen, wenn er stehen würde. An der Stelle stand er früher. Und es gibt Gelehrte, die sagen, da wird der Tempel auch wieder gebaut. So, das ist hier der Berg Moria, wo Abraham seinen Sohn hätte opfern sollen und wo eben dieser Tempel stand. Hier sehen wir das Kidron-Tal. Und auf der anderen Seite, manche kennen das vielleicht, da ist oben auf dem höchsten Punkt eine Kirche draufgebaut. Das ist der sogenannte Ölberg und da unten ist Gethsemane, wo Jesus mit seinen Jüngern war. Und wenn wir uns das anschauen, dann stellen wir fest, dass die Entfernung vom Tempel hier, vom Tempelberg, beziehungsweise von der Mauer bis zum Ölberg ungefähr 450 Meter sind. So, der Ölberg versperrt dem Wasser den Weg. Exegetisch finde ich schon etwas heikel, aber ich finde den Gedanken, den wir daraus entwickeln können, ganz interessant. Da steht dem Wasser ein Hindernis im Weg. Und was ist der Ölberg? So, der Ölberg ist ein Ort, wo bestimmte Dinge stattgefunden haben. So, wir haben gerade schon ein bisschen was gehört. Wir erinnern uns, das ist dort, wo Jesus über Jerusalem zum Beispiel geweint hat, als er von Bethanien herkam, diese Stadt vor sich gesehen hat. Und er hat über Jerusalem geweint. Später war er eben dort auf dem Garten Gethsemane. Er hat dort gebetet. Es ist der Ort, an dem Jesus in den Himmel wieder aufgefahren ist. Und an diesem Ort, ich gehe da nochmal ganz kurz zurück, an diesem Hang, da finden sich ja ganz viele Gräber von Menschen, die gesagt haben, wenn der Messias wiederkommt, dann wird er auf diesem Ölberg, wir werden diese Stelle gleich miteinander anschauen, dann wird er auf diesen Ölberg kommen und dann werden wir die Ersten sein, die ihn sehen. So, dieser Ölberg hier ist also ein Ort, wo ganz viele Erwartungen und ganz viele Hoffnungen damit verknüpft sind. Und das wäre jetzt quasi so der Schnitt dazu, wo das Wasser hier aus dem Tempel rausläuft. Das Gefälle ist ein bisschen übertrieben, dass man es besser sieht. So, und jetzt kann das Wasser hier eben nicht mehr weitergehen, weil der Ölberg kommt. Und jetzt habe ich schon angedeutet, dass manche Leute sich da beerdigen lassen, weil sie erwarten, dass der Messias wiederkommt. Bevor wir zu diesem Ereignis kommen, noch ganz kurz so die Übertragung dieses Hindernisses. Manchmal, da steht dem Wasser, was da fließt, dieses Wasser des Lebens, diesem Geist, den Gott da fließen lassen möchte, dem steht was im Wege, nämlich die Vergangenheit, die Erinnerungen, die Erwartungen, die ich habe. Dieser Ölberg, der eigentlich was Segensreiches ist, was Gutes, der steht diesem Wasser im Weg. Und deswegen ist es wichtig, dass wir mit diesem Ölberg richtig umgehen. Und jetzt zeige ich euch, wie Jesus mit diesem Ölberg umgeht. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird Folgendes passieren. Seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der im Osten gegenüber von Jerusalem liegt. Der Ölberg wird sich in der Mitte spalten und es entsteht ein gewaltiges Tal von Osten nach Westen. Die eine Hälfte des Berges weicht nach Norden, die andere Hälfte nach Süden. An jenem Tag wird aus Jerusalem lebendiges Wasser fließen, eine Hälfte zum Meer im Osten und eine Hälfte zum Meer im Westen. Im Sommer und im Winter wird es fließen, dann wird der Herr König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. So, wir werden uns jetzt nicht mit allen Details hier beschäftigen, aber Jesus, wenn er wiederkommt, wird diesen Berg spalten. Jetzt sagst du vielleicht, ja, Wolfgang, das ist geologisch schon eine heikle Aufgabe. Ich weiß gar nicht, wie das passieren soll. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das ein natürliches Ereignis sein wird. Wir wissen ja, dass da auch tektonische Platten irgendwo sind. Und da gibt es ja diesen Jordangraben, der auch davon spricht, dass da die Erdschichten irgendwie in Bewegung sind. Ob das nun in Jerusalem oder in der Nähe von Jerusalem natürlicherweise geschehen kann, das weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, kein Problem damit hat, diesen Berg irgendwie auf die Seite zu rücken. Und jetzt schafft Jesus quasi das Hindernis aus der Welt. Das heißt, wenn wir das nur übertragen, bleib nicht in der Vergangenheit stehen. Bleib nicht an dem stehen, was du erlebt hast. Lass die Vergangenheit hinter dir. Die Vergangenheit ist gut, wenn wir daraus was lernen können, wenn wir die Erfahrungen uns reifer machen und so. Aber wir können nicht an der Vergangenheit hängen und immer der Vergangenheit nachtrauen und in der Vergangenheit leben. Auch wir als Gemeinde bewegen, wir können nicht ständig darüber reden, was Gott früher getan hat und wie das bei Hermann Zeiss war und so. Es ist wichtig, dass wir in der Gegenwart leben und dass wir in der Gegenwart das Wasser fließen lassen. Und dass wir auch in der Gegenwart dafür sorgen, dass wir nicht sagen, aber wir machen das schon seit 30, 40, 50 Jahren so und da dürfen wir auch nichts dran verändern. Damit wird das Wasser aufgehalten. So, und Jesus spaltet diesen Berg und er sagt so, jetzt ist hier Platz für das Wasser und dann kann das Wasser fließen. Wenn wir in der Vergangenheit leben, dann behindern wir uns für die Gegenwart. Und deswegen ist wichtig, dass wir diese Emotionen, die vielleicht verbunden sind, und diese Erinnerungen an früher, dass wir die auch mal hinter uns lassen, dass wir sagen, ich mache mir auf und ich schaue nach vorne. Und jetzt ist die Frage, wenn du weiter nach Osten gehst, von Jerusalem aus, wo kommst du dann hin? Wo fließt das Wasser hin? Und also vielleicht das noch ganz kurz. Da steht, dass der Fluss fließt im Sommer und im Winter. Das ist für uns vielleicht nicht so ganz verständlich. Wir leben in einem Land, wo es ganz, ganz oft regnet, schneit und so weiter und so fort. Und die Flüsse, die wir kennen, die fließen natürlich immer das ganze Jahr. Das ist in Israel nicht unbedingt so. Und in trockenen Gegenden auf dieser Welt ist es nicht unbedingt so. Da gibt es Regenzeiten und Trockenzeiten. Und in den Trockenzeiten ist so ein Fluss eben auch mal trocken. So, das heißt, ich weiß es nicht genau, das ist unterschiedlich. Typischerweise im Sommer wird es jetzt in Israel so sein, dass im Sommer die Flüsse eher trocken sind und im Winter fließen. Aber dieser Fluss, der wird im Sommer und im Winter fließen. Dieser Fluss, der wird nicht aufhören zu fließen. Und das spricht eben auch davon, dass es kein natürlicher Fluss ist, sondern dass Gott hier einen Segen schenken möchte, der nicht aufhört. Du brauchst keine Angst zu haben, dass das Leben, was du von Gott bekommst, dass das irgendwann mal aufhört. Sondern Gott lässt diesen Fluss fließen. Und dieser Fluss fließt und fließt weiter in die Wüste. Also Jerusalem ist eigentlich von der judäischen Wüste umgeben. Wer schon mal dort war, der kennt es vielleicht, als wir das besucht haben, da habe ich mich gewundert. Also das ist keine Sandwüste, wie wir das aus der Sahara kennen, sondern es ist eher so steinig. Und da siehst du dann Ziegenweiden irgendwo im Nichts und du denkst dir, was fressen die da eigentlich? Weil du siehst keine Pflanzen, aber Ziegen finden irgendwo immer noch einen kleinen Grashalm oder so. Aber rund um Jerusalem rum ist eigentlich eher so, also Richtung Osten jedenfalls und auch Richtung Süden, ist so eine ganz, ganz trockene Gegend. Und durch diese Gegend fließt jetzt dieser Strom. Und jetzt schauen wir uns an, wie die Vision weitergeht im Hesekiel. Von der Stelle, wo wir jetzt waren, auf dem Ölberg, der jetzt quasi gespalten ist, maß er wieder 1000 Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zu den Knien. Darauf maß er wieder 1000 Ellen ab und ließ mich hindurchgehen. Das Wasser ging mir bis an die Hüften. Und er maß noch einmal 1000 Ellen ab. Da war es ein Fluss, den ich nicht mehr durchschreiten konnte. Denn das Wasser war tief, ein Wasser, durch das man schwimmen musste, ein Fluss, den man nicht mehr durchschreiten konnte. Dann fragte er mich, hast du es gesehen, Menschensohn? Darauf führte er mich zurück am Ufer des Flusses. Als ich zurückging, sah ich an beiden Ufern des Flusses sehr viele Bäume. Ich lese den Text noch zu Ende und dann sage ich da was dazu. Es sagte zu mir, dieses Wasser fließt in den östlichen Bezirk. Es strömt in die Araba hinab, also das ist das Jordantal, quasi diese Ebene dort, wo auch das Tote Meer drin liegt, und läuft in das Meer mit dem salzigen Wasser. Also wir würden heute sagen, in das Tote Meer. So wird das salzige Wasser gesund. Wohin der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen, alles, was sich regt, leben können. Und sehr viele Fische wird es geben. Weil dieses Wasser dorthin kommt, werden die Fluten gesund. Wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben. Von En-Gedi bis En-Eglayim werden Fischer am Ufer des Meeres stehen und ihre Netze zum Trocknen ausbreiten. Alle Arten von Fischen wird es geben, so zahlreich wie die Fische im großen Meer. Was wir über das Tote Meer wissen, ist typischerweise, da ist der Salzgehalt relativ hoch, weil das Tote Meer hat nur einen Zufluss. Von Norden fließt der Jordan rein, aber es hat keinen Abfluss. Das heißt, die Salze, die gelöst sind im Jordan, ist nicht viel, aber ein bisschen, das kommt ins Tote Meer rein, das Wasser verdunstet und das Salz bleibt dort. Das Tote Meer ist eine gesättigte Kochsalzlösung. Gefällt mir als Chemiker, als ehemaligen noch nicht besonders gut. Und es gibt im Toten Meer kein Leben. Daher der Name Totes Meer. Es gibt keine Fische, es gibt am Rand keine Pflanzen, es gibt Salzkrusten und das Wasser ist richtig ölig, wenn du das mal, also das ist wie eine Salzsohle, vielleicht kennt das jemand von zu Hause irgendwie. Und da gibt es kein Leben. Und jetzt kommt dieser Strom und fließt in das Tote Meer hinein und das Leben beginnt. Im Toten Meer von En-Gedi, was im Norden ist, bis in Eglayim im Süden, wird das Tote Meer wieder Fische haben. Das Ufer wird belebt sein. Es wird Fischer geben, die dort die Netze auswerfen und Fische fangen. Und das ist was, was Gott tut. Und ich möchte noch mal ganz kurz was zu dem sagen. Ich gehe noch mal ganz kurz eine Folie zurück. Wie der Fluss wächst. Vielleicht ist euch das vorher aufgefallen, dass der Fluss nicht am Anfang sprudelt. Sondern wie hieß es da? Es ist irgendwie so getröpfelt und weiß nicht mehr genau, wie das Wort war, aber es war jedenfalls so was, was im Englischen sagt man to trickle, so, das ist so ein bisschen, es sickert da so ein bisschen raus. Und je weiter er kommt, desto tiefer wird dieser Fluss. Der hat im Gegensatz zu den anderen Flüssen keine Zuflüsse, sondern das Wasser kommt aus dem Tempel. Und seltsamerweise wird das Wasser immer mehr. Am Anfang ist es bloß so ein kleines Sickern, aber je weiter wir uns nach Osten bewegen, desto größer und desto tiefer wird dieser Fluss. Und das fand ich nun auch interessant. Wir haben gesagt, dieser Fluss ist das Leben, wenn du so willst, auch der Geist, den Gott gibt. Und dieses Leben, dieser Geist, das ist was, was wir gerne haben möchten in unserem Leben. Und am liebsten möchten wir nicht bloß, dass uns das Wasser bis zu den Knöcheln geht, sondern wir möchten, dass wir in dem Wasser baden können. Als wir als Familie in En-Gedi waren, da gibt es diese Quellen, wo auch David sich eine Zeit lang aufgehalten hat und wo es ganz, ganz viel Wasser gibt. Das Wasser kommt da oben von den Hügeln und von den Bergen über so Wasserfälle runter in verschiedenen Kaskaden und bildet so verschiedene Pools. Und dort müsst ihr euch vorstellen, 40 Grad, Wüste, knochentrockene Luft und du gehst da mit den Kleidern rein und kühlst dich ab und es ist wunderbar. Du gehst raus und 5 Minuten später bist du wieder trocken. Das ist eine ganz, ganz besondere Erfahrung. En-Gedi ist einer der schönsten Orte so für unsere Familie. Dieses Wasser, das bildet dort so Pools und da kann man eben auch schwimmen. Und das ist das, was eigentlich das Schöne ist. Du willst ja nicht bloß bis zum Knöchel irgendwo rein, das kühlt dich nicht wirklich ab. Also du möchtest schon viel von diesem Wasser haben. Und weißt du, wo am meisten von diesem Wasser ist? Und das ist der Gedanke, der mich in dieser Predigt am meisten eigentlich gepackt hat. Das meiste Wasser ist nicht im Tempel. Im Tempel, da ist nur so ein kleines Rinnsal. So, wenn wir da dann denken, wo haben wir denn am meisten Leben, wo haben wir am meisten vom Geist Gottes, wo pulsiert das Leben, wo ist die Kraft Gottes am stärksten da? Das soll nicht in der Gemeinde sein. Wir sollen nicht in den Gottesdiensten sitzen und uns da, oh, hier ist so schön und wir baden hier im Geist Gottes und so. Wo ist am meisten Wasser? Je näher wir der Wüste kommen. Das Ziel dieses Wassers ist das Tote Meer. Das Ziel des Wassers ist, Leben zu bringen. Und dort, wo am meisten Wasser ist, wo am meisten Leben ist, wo am meisten Geist ist, wo am meisten Kraft Gottes ist, das ist nicht im Tempel, sondern das ist am Toten Meer. Gott hat der Gemeinde die Kraft und das Leben und den Geist nicht gegeben, damit wir uns da drin wohlfühlen, sondern er hat es uns gegeben, damit wir Leben weitergeben. Dieses Wasser ist nicht für uns, dieses Wasser ist für die anderen. Dieses Wasser ist für das tote Meer da. Dieses Wasser hat Gott der Gemeinde gegeben, damit Leben in diese Welt rausgeht. Und wisst ihr was? Das Wasser vermehrt sich, während du gehst. Du kannst am Tempel stehen bleiben und sagen, okay Gott, ich weiß, ich muss jetzt Leben in dieses tote Meer bringen, aber erst brauche ich mehr Wasser. Und du wirst dich nie wegbewegen von Jerusalem. Aber wenn du losgehst nach Osten, durch die Wüste, je weiter du gehst, desto tiefer wird das Meer. Und dann geht es bis zu den Knien, dann geht es bis zur Hüfte und irgendwann kannst du drin schwimmen. Das Wasser ist für die Wüste. Und deswegen heißt dieser Punkt auch, die Wüste lebt. Gehen wir mal weiter. So, dieses Wasser, was vorher aufgehalten wurde durch die Vergangenheit und was auch immer, dieses Wasser fließt jetzt nach Osten. Wir kriegen das Wasser zum Toten Meer, das tote Meer erweckt zum Leben. Es gibt wieder Fische und es gibt diese, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, es gibt diese Bäume, da gibt es am Ufer des Flusses viele Bäume, da steht noch ein bisschen mehr, da könnte man auch noch ein bisschen mehr darüber nachlesen. Die tragen ganz viel Frucht und die tragen 12-mal im Jahr Frucht und die Blätter sind genießbar und so weiter und so fort. Alles ganz, ganz seltsame Dinge, die wir so eigentlich gar nicht kennen, wo wir einfach merken, da wo der Plan Gottes ausgeführt wird, da pulsiert das Leben, da kann Gott seinen Segen schenken und da wird es dieses Leben geben. Und jetzt kommt diese letzte Folie, dieser letzte Schritt, I have a dream. So, da steht dieser Satz drunter, den ich gerade gesagt habe, das Wasser ist für die Wüste. So, wovon träume ich? Wovon träumen wir als Gemeinde? Und lass mich das mal so sagen, wovon träumt Gott für uns als Gemeinde? Wir träumen davon, dass das Wasser Gottes in die Wüste fließt. Wir träumen davon, dass Menschen, die keine Ahnung haben, wie sehr Gott sie liebt, dass die verstehen, dass es so viel mehr Leben für sie gibt. Unser Traum ist nicht so sehr, dass Menschen zu uns in die Gemeinde kommen. Unser Traum ist nicht so sehr, dass wir aus allen Nähten platzen, dass wir gut dastehen. Unser Traum ist, dass wir mithelfen dürfen, dieses Wasser in die Wüste zu bringen. Dass wir mithelfen dürfen, aus diesem toten Meer ein lebendiges Meer zu machen. Dass wir mithelfen dürfen, dass Fische wieder leben können. Unser Traum ist, dass Wachstum geschieht, dass dieser Fluss wächst, dass die Bäume wachsen, dass die Fische wachsen, dass die Pflanzen am Ufer wachsen. Dass unsere Gemeinde wächst, dass das Reich Gottes wächst, dass wir persönlich wachsen. Und dass wir schwimmen und nicht bloß planschen. Und das werden wir dadurch erreichen, dass wir bereit sind, dieses Wasser nicht im Tempel für uns zu genießen, sondern loszugehen in die Wüste und ins tote Meer zu gehen und dort das Wasser seinen Dienst tun zu lassen. Lass mich als Abschluss was zu diesen Fischen sagen. Wir sind berufen, was zu sein? Menschenfischer, sagt Jesus irgendwann mal. Jesus sagt zu seinen Jüngern, die waren ja Fischer dort in Galiläa und waren vom Beruf eben Menschen, die Fische gefischt haben. Ihr kennt vielleicht die Berufungsgeschichte von Petrus, wo er dieses Netz ins Wasser wirft und wo er dann ganz viele Fische fängt. Und dann sagt er zu seinen Jüngern oder auch zum Petrus, sagt er, folge mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und dieses Bild ist so in unserer heutigen Zeit, das hat so ein bisschen, wir wollen die Menschen fangen und ins Netz. Und ihr wisst ja, wenn die Fische dann erstmal gefangen sind, dann geht es meistens nicht gut aus für die Fische. Aber da strapazieren wir das Bild dann doch ein bisschen zu sehr. Was Jesus damit sagen will, ist, diese Leute haben Menschen, haben Fische gefangen. Und was Jesus will, ist, er will sie zu Menschen machen, die Menschen fischen in diesem Sinn, dass sie Menschen mit Jesus in Verbindung bringen und dass sie Menschen dazu bringen, in Kontakt mit Gott zu kommen. Wieder zu Gott zu kommen. Man kann Fische ja auch fangen, um sie irgendwo auszusetzen. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, wenn ein Fischteich abgelassen wird, dann holt man vorher die Fische raus, dass sie nicht sterben. So, das ist so eher das Bild, an was ich denke, wenn es um Menschenfische geht. So, wir holen die Menschen raus aus ihrer Dunkelheit, aus ihren Problemen und wir bringen sie dahin, wo lebendiges Wasser ist. Das ist die Aufgabe, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Leben zu bringen. Dass Leben aus uns rausfließt, aus jedem Einzelnen von uns. Dass Ströme des lebendigen Wassers von uns fließen. Und das wünsche ich mir für uns alle. Und in der Versammlung, wo wir dort waren, in Willingen, auf der Konferenz, da hatte Johannes Justus ein Fischernetz dabei. Und er hat uns dann nach vorne kommen lassen, diejenigen, die das wollten quasi, dass sie dann quasi an diesem Fischernetz stehen und quasi so sagen, so, wir wollen Menschenfischer sein. Ich würde es heute gerne ein bisschen anders machen. Ihr seht, hier vorne steht das Abendmahl. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl miteinander feiern. Und wir werden das heute so machen, wir haben das ab und zu schon mal so gemacht, dass wir nicht an den Plätzen sitzen bleiben, sondern dass diejenigen, die das Abendmahl austeilen, vorne stehen bleiben und dass ihr nach vorne kommt und dieses Brot und diesen Saft nehmt. Und während wir das tun, da möchte ich, dass du für dich eine Entscheidung triffst. Vielleicht bist du hier und du sagst, das ist für mich alles noch ziemlich neu und ich habe diese Beziehung zu Gott eigentlich selber noch gar nicht. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, in diesem Abendmahl das zu machen. Du kommst nach vorne, wird gleich die Einsetzungsworte vom Abendmahl noch vorlesen, wo uns das nochmal erklärt wird. Und du sagst, Jesus, das ist für mich, du bist für mich gestorben, damit ich Verbindung haben kann mit dir. Und ich nehme dieses Mahl jetzt als Anfang unseres gemeinsamen Weges. Und ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte dieses Leben haben. Oder du bist jemand, der schon lange mit Jesus unterwegs ist. Oder vielleicht auch noch nicht so lange. Aber du hast angefangen, mit Jesus zu gehen. Und du sagst, ich möchte mich von Jesus gebrauchen lassen. Ich möchte jemand sein, der dieses Wasser in die Wüste trägt. Ich möchte jemand sein, der dieses Wasser trägt in dieses tote Meer hinein, damit die Menschen um mich herum Leben haben. Ich möchte mich von Gott zu einem Menschenfischer machen lassen. Zu einem, der dieses lebendige Wasser weiterträgt. Dann mach diesen Bund mit Gott, während du das Mahl nimmst. Und vielleicht bist du auch jemand, der heute gekommen ist und der körperliche oder auch seelische Probleme hat. Dann hab die Freiheit zu sagen, Jesus, du bist für mein Leiden gestorben. Du hast für mein Leiden gelitten. Und ich möchte das annehmen jetzt im Glauben. Und ich akzeptiere, dass du dieses Opfer für mich gebracht hast. Und ich nehme das an und ich nehme die Heilung jetzt in Anspruch. Und ich möchte uns diese Worte nochmal vorlesen, die wir schon so gut kennen, wenn wir schon länger da sind. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Das gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und das wollen wir jetzt einfach machen. Wir wollen verkündigen, dass Jesus gestorben ist, uns zu gut. Er war bereit, dieses Opfer auf sich zu nehmen, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Jesus war bereit zu leiden, damit wir in seinen Wunden Heilung finden können. Jesus war bereit, sein Blut zu vergießen, damit wir den Preis für unsere Trennung von Gott nicht bezahlen müssen. Und das ist das Angebot, was Gott heute macht. Und ich lade euch ein, an diesem Mahl teilzunehmen, nachher nach vorne zu kommen und euch ganz bewusst aufzumachen und zu sagen, ich komme an den Tisch des Herrn. Ich schließe diesen Bund mit Gott. Vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben. Und ich sage Gott, danke, dass du bereit warst, deinen Sohn für mich zu opfern, damit ich ewiges Leben habe. Ich nehme dieses Opfer heute ganz bewusst an und ich danke dir, dass ich damit ewiges Leben habe. Oder du kommst und schließt diesen Bund neu und sagst, Jesus, du hast mir alles geschenkt. Ich bin so reich in dir. Ich möchte, dass andere Menschen das auch haben. Und deswegen möchte ich gerne mit dir heute diesen Bund machen. Ich möchte mich von dir ausbilden lassen zum Menschenfischer. Oder vielleicht bist du schon ausgebildet und du sagst, ich möchte es einsetzen, ich möchte losgehen, ich möchte den Menschen in meiner Umgebung was von dir erzählen. Wir wollen jetzt eine kurze Zeit der Stille haben, wo wir einfach uns nochmal vor Gott prüfen, wo wir Dinge mit Gott vielleicht in Ordnung bringen, wo wir sagen, was Gott von uns hören möchte oder was du auf dem Herzen hast, wo wir das mit Gott teilen. Und dann bitte ich einfach die Leute, die ich vorher angesprochen habe, nach vorne zu kommen und mir dabei zu helfen, das Mahl zu verteilen.